Deutschlandfunk, der Tag.
Du warst ja auch in China.
Natürlich war ich in China. Ich bin überall. Ich habe viele Freunde.
Hast du ja selbst zugegeben, dass du dich da mit dem Geheimdienst...
Nein, ich habe mich nicht mit dem Geheimdienst getroffen.
Ist nur ein paar Tage her, dass der AfD-Mann Maximilian Krades gesagt hat im Gesprächsformat Jung und Naiv. Und der hier sagt, er habe überall viele Freunde, der muss sich jetzt fragen lassen, ob er vielleicht auch falsche Freunde hat und oder falsche Mitarbeiter. Einen musste Maximilian Kra, der auch AfD-Spitzenkandidat bei der Europawahl ist, einen musste er jetzt entlassen. Es geht um hochbrisante Vorwürfe. Dem Mitarbeiter wird Spionage für China vorgeworfen. Jetzt ist sogar Haftbefehl ergangen. Heute unser Thema Nummer 1. Und so klingt es, wenn Touristen über Touristen stöhnen.
Also heute Morgen, wo wir angekommen sind, du bist kaum vor Leute durch die Massen gekommen.
Das ist ein ganz schönes Geschiebe, also durch die Gassen. Vor allem, wenn man in den engen Gassen unterwegs ist.
Viel zu viel, ja.
Zu viel.
Die Atmosphäre von Venedig wird erdrückt.
Urlauberinnen, Urlauber in Venedig sind es. Die Stadt kämpft schon lange, mit einem Luxusproblem, nämlich mit viel zu vielen Besuchern. Jetzt steuert die Stadt gegen. Ab morgen brauchen Touris Tagestickets, wenn sie die Stadt besichtigen wollen. Gucken wir uns heute auch genauer an. Das ist der Tag, heute am 24. April 2024. Und wir freuen uns immer noch wie verrückt über jede Stimme für den Deutschen Podcastpreis, die wir kriegen können. Bitte einfach durchklicken zu der Tag unter www.deutscher-podcastpreis.de. Ein dickes Dankeschön schon mal von mir vorab. Ich bin Sandra Schulz. Andiamo.
Wir werden jetzt den Wahlkampf entsprechend anpassen. Ziel ist es, dass wir über Europa reden und dass diese Angelegenheit dahin kommt, wo sie hingehört, nämlich zu den Justizbehörden.
Maximilian Kra war das heute Vormittag. Wobei es ja gerade die Ermittlungen der Justizbehörden sind, die AfD, die Maximilian Kra jetzt in die Nachrichten gebracht haben. Und eben auch als Thema hier in den Podcast. Das alles wirft jetzt wieder die Frage auf, wie Russland, wie China nah, die ja in Teilen rechtsextreme Partei, die AfD ist, und der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer. Der hat seine Erfahrungen mit Maximilian Kra heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview so zusammengefasst.
Über den ganzen Verlauf der Legislaturperiode war er der lauteste Vasall Chinas im EP von der Rechten. Dann gab es noch welche von ganz weit links und links von Sinn Féin aus Irland. Aber das war sozusagen das Duo Infernale.
Ja, ist klar. Als Grüner ist Reinhard Bütikofer natürlich politischer Konkurrent, politischer Gegner der AfD. Wir gucken uns das Ganze jetzt an im Gespräch mit einem unserer AfD-Watcher im Hauptstadtstudio. Volker Fintermer ist in der Leitung. Hi.
Hi, grüß dich, Sandra.
Jetzt fass uns das bitte nochmal alles zusammen. Inzwischen ist ja Haftbefehl erlassen worden gegen Jian Ge, also den Mitarbeiter von Maximilian Kra. Sag nochmal, um welche Vorwürfe geht es da genau?
Ja, die Festnahme und die Untersuchungshaft von dem Mitarbeiter von Maximilian Kra basiert ja auf Voruntersuchungen des Verfassungsschutzes, der den deutsch-chinesischen Mitarbeiter wohl schon seit einigen Jahren im Visier hatte. Und der Vorwurf der Bundesanwaltschaft lautet, dem wird Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonderen schweren Fall zur Last gelegt. Jian Ge soll Mitarbeiter eines chinesischen Geheimdienstes sein und seit dem Jahr 2019 arbeitet er ja für Maximilian Kra im EU-Parlament. Und im Januar diesen Jahres soll er wiederholt Informationen über Verhandlungen und Entscheidungen im Europäischen Parlament an seinen nachrichtendienstlichen Auftraggeber weitergegeben haben. Das ist ein Teil der Vorwürfe, die durch die Ermittlungen natürlich noch belegt werden müssen. Daneben soll er für den Nachrichtendienst auch chinesische Oppositionelle in Deutschland ausspioniert haben. Und das Portal T-Online hat da ja vor einiger Zeit bereits Recherchen vorgelegt, die Verstrickungen des Mitarbeiters belegen sollen und wo schon Hinweise über enge Verbindungen zu China und eben ein starkes Engagement für chinesische Interessen gab.
Jetzt sagt Maximilian Kra ja, er selbst habe nichts falsch gemacht, also nach allem, was die Ermittler sagen, nach allem, was Beobachterinnen und Beobachter sagen, wie plausibel ist das?
Naja, die Frage ist ja schon, wie eng arbeitet man mit einem Mitarbeiter zusammen, gerade wenn es um diese Fragen geht. Und wir haben ja schon aus Seiten des EU-Parlaments gehört, auch von Nicolas Fest, dass sich hier gerade, auch Herr Kra, gerade stark für chinesische Interessen im EU-Parlament eingesetzt hat. Reinhard Bütikofer hat das ja heute Morgen auch im Deutschlandfunk-Interview bestätigt. Also insofern ist schon die Frage, dass es da offensichtlich engere Verbindungen gab, als Herr Kra jetzt nach außen hin deutlich machen will. Aber auch das alles muss tatsächlich noch von den Ermittlern belegt werden.
Und das Ganze ist hochbrisant, logischerweise für Maximilian Kra, aber auch für seine Partei, für die AfD. Er ist ja immerhin Vorstandsmitglied. Er ist nominierter Spitzenkandidat bei der Europawahl. Und jetzt fächer uns das auf, was da heute Morgen gelaufen ist. Es hat ein Spitzentreffen gegeben zwischen Maximilian Kra und Alice Weidel und Tino Chrupalla, also der AfD-Spitze. Wie ist das gelaufen?
Ja, ich fand schon ziemlich interessant, wie das heute wirklich abgelaufen ist. Denn gestern hatte ja Tino Chrupalla, der Parteivorsitzende, noch etwas kleinlaut erklärt, man habe Kra einbestellt zu Gesprächen und danach werde man sich öffentlich erklären. Auch Alice Weidel hat das dann auch Nachfrage noch mal in wenigen Worten bestätigt. Also insofern hätten wir schon heute klarende Worte von den beiden Bundesvorsitzenden Weidel und Chrupalla erwarten könnten. Aber am Ende, und das passierte heute Vormittag so zwischen Tür und Angel, trat nur Kra ganz alleine vor die Mikrofone, bedauerte den Vorfall, sagte, dass er dem Mitarbeiter noch heute kündigen werde und ansonsten müsse er die Hoffnung der anwesenden Journalisten enttäuschen. Er bleibe Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Nur halte er sich, du hast es ja schon erwähnt, wir haben es auch schon gehört, beim Wahlkampfauftakt zur Europawahl am kommenden Wochenende in Donaueschingen zurück und werde dort nicht auftreten. Aber ansonsten gehe es darum, sich von diesen Vorwürfen nicht ablecken zu lassen, sondern, und das war dann wieder der Wahlkämpfer Kra, den Blick jetzt ganz vorne auf die Europawahlthemen der AfD zu richten und eben nicht auf China.
Das ist heute mal wieder so ein Tag, an dem man wirklich nicht so genau weiß, was noch passiert. Auch vielleicht gerade, wenn der Podcast online gegangen ist. Deswegen sage ich es mal dazu. 15.08 Uhr, das ist jetzt, da wir sprechen, Volker. Und ist das richtig, dass sich Alice Weidel und Tino Chrupalla bisher noch gar nicht geäußert haben?
Doch von ihnen gibt es eine kleine schriftliche Erklärung, 4 ganze Sätze. Da verurteilen sie natürlich auch Spionage, Angriff und Spionagetätigkeiten. Die soll es geben, das müsse gerichtsfest verfolgt werden. Aber ansonsten nähren sie auch den Vorwurf, dass es sich erneut hier um Vorwürfe für die AfD handelt, um den Wahlkampf zu torpedieren. Aber das sind 4 spärliche Zeilen. Da hätte man eigentlich nach dieser ganzen Vorgehensweise, zumal es sich ja um eine Inhaftierung durch die Bundesanwaltschaft handelt, da hätte man sich eigentlich eine größere Erklärung erwartet, dass die beiden nochmal vor die Mikrofone treten. Aber das haben sie heute nicht getan.
Und das, was Maximilian Kra ja dann verkündet hat, also dass er Spitzenkandidat bleibt, aber sich jetzt erstmal zurückhält beim Wahlkampfauftakt, ist das eine Linie, die dann auch länger durchzuhalten sein wird? Also vielleicht nochmal einfacher gefragt, kann er wirklich jetzt Spitzenkandidat noch bleiben?
Naja, im Moment würde ich schon sagen, hier hat sich wieder mal der radikale Flügel in der Partei durchgesetzt und die beiden Parteivorsitzenden machen gute Miene zum bösen Spiel und sind vorsichtshalber so halb in Deckung gegangen, indem sie ja nur diese 4-zeilige Erklärung veröffentlicht haben. Aber Götz Kubitschek, einer der rechtsextremen Vordenker der Partei, der hat gestern Abend schon die schriftliche Losung ausgegeben. Es gehe hier um Macht, um Mehrheit und nicht um Parolen und China, schrieb er. Und dann ganz konkret: Die AfD müsse in dieser Situation angreifen, beißen, bestens vorbereitet sein. Sie müsse um die Macht kämpfen und immer die im Blick haben, die sie vertritt, nämlich die, die sie wählen wollen. Also da merkt man schon, auch die Lager innerhalb der AfD haben sich hier formiert. Und das Verhalten der beiden Parteivorsitzenden deutet schon darauf hin, dass sie sich diesen Mehrheitswillen, diesem rechtsextremen Mehrheitswillen in der Partei wieder einmal gefügt haben und gute Miene zum bösen Spiel machen.
Ist jetzt natürlich wirklich super spannend, drauf zu gucken, was jetzt in der AfD da tatsächlich auch los ist. Die SZ zitiert einen Abgeordneten mit den, Achtung, relativ derben Worten: Wir kotzen im Strahl. Zitat Ende. Volker, kannst du uns das ein bisschen noch plastisch machen? Also wir sprechen jetzt wieder über diesen Flügelkampf. Wie zermürbend, wie existenziell kann das werden für die AfD?
Naja, im Moment verhält man sich, ich habe es ja schon erwähnt, nach dem Motto Augen zu und durch, weil eben noch nichts bewiesen ist. Und solange das nicht der Fall ist, wird man sich in weiten Teilen der Partei als, und das haben wir ja auch schon erlebt, das wird das als bewusste und gesteuerte Kampagne gegen die AfD verkaufen wollen. Das hat ja der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann gestern schon getan. Und das, finde ich, gehört ja in der AfD zu einem eingeübten Muster. Alle anderen sind gegen uns und das macht uns stark. Und ich zitiere mal jetzt noch eine Antwort von einem Parteianhänger auf die Forderungen von Götz Kubitschek, also dem offensiv entgegenzutreten. Der schreibt: Max Grah ist einer unserer besten Leute. Die Kampagnen gegen ihn und Peter Büstron sind offensichtlich dem Europawahlkampf geschuldet. Die Wähler werden auf solch Offensichtliches nicht mehr hereinfallen, weil die Partei spitze Kurs hält. Und da würde ich schon sagen, Sandra, das trifft so ein bisschen die Stimmung in der Kernwählerschaft der AfD, die sich ja in dieser Wahrnehmung eingerichtet hat. Alle sind gegen uns, wir werden es ihnen aber zeigen. Und das Problem dabei ist aber, dass die AfD auch in diesem Europawahlkampf eigentlich über die Kernwählerschaft hinausgreifen wollte, ins bürgerliche Wählerlager abgreifen wollte und auch da Stimmen gewinnen wollte. Ob das jetzt am Ende funktioniert, da würde ich jetzt mal vorsichtige Fragezeichen machen. Aber das wird sich zeigen müssen, hängt am Ende auch ganz stark davon ab, ob es wirklich juristisch verwertbare Erkenntnisse in diesem Verfahren durch die Bundesanwaltschaft geben wird, die möglicherweise auch Maximilian Grah noch stärker in Bedrängnis bringen, als es bis heute der Fall ist.
Und das sagen wir jetzt auch der Transparenz und der Fairness halber nochmal dazu, auch wenn du es schon erwähnt hast, Volker, es sind im Moment ja wirklich Vorwürfe, es ist ein Ermittlungsverfahren, es sind keine rechtskräftigen Urteile, über die wir da sprechen.
Ja, das wird uns ja immer zum Vorwurf gemacht und ich finde, das muss man immer klar betonen. Noch sind wir in einem Ermittlungsverfahren, das gehört zur Wahrheit dazu.
Genau, so halten wir es fest. Jetzt ist natürlich relativ offen, wie schnell wir da Fakten haben werden in diesem Ermittlungsverfahren und du hast die große Frage, die über all dem schwebt. Wir sprechen in diesem wichtigen Wahljahr, die Europawahl im Juni und dann eben auch die Landtagswahlen in Brandenburg, in Thüringen und auch in Sachsen. Es ist die Frage der Fragen. Volker, du hast sie schon angedeutet. Traust du dir ein Urteil zu, was das jetzt bedeuten könnte?
Bei der AfD wird es in Teilen schon auch zu einer Verunsicherung führen. Und die Kernfrage für die AfD ist ja, die Umfragewerte waren bislang wirklich sehr gut. Reicht das jetzt hin, um das Potenzial der AfD noch zu stärken? Oder wachsen jetzt doch die Zweifel an dieser politischen Schlagkraft und Überzeugungskraft der AfD? Ich würde im Moment vermuten, dass Letzteres jetzt schon auch wieder ein gutes Stück weit an Gewicht gewinnt. Was das am Ende bedeutet für alle Wahlkämpfe und vor allen Dingen für die Entscheidungen an den Wahltagen, da würde ich an dieser Stelle überhaupt keine Prognose wagen wollen.
Volker, wir bleiben dran. Danke für die Erklärung und für den Sachstand bis hierhin. Viele Grüße ins Hauptstadtstudio.
Gerne zurück nach Köln.
So, und bevor ich jetzt weiterrede, muss ich mich einfach erstmal ehrlich machen. Ja, auch ich hab's getan. Ich geb's zu, ich war als Touristin in Venedig. Hab mich durch die engen Gassen der Stadt geschoben, schieben lassen, gemeinsam mit unfassbar vielen anderen Menschen. Das war mal zu Ostern, ist schon ein bisschen her und ich muss sagen, Venedig ist natürlich eine unglaublich besondere und schöne Stadt. Das Labyrinth mit den vielen Kanälen ist ja auch Weltkulturerbe, aber ja, es war wahnsinnig voll. Und die Stadt zieht jetzt die Notbremse. Ab morgen müssen Tagestouristen sozusagen Eintritt zahlen, was manchen Aktivisten aber noch gar nicht weit genug geht. Giovanni Leone vom Nachbarschaftsverein Dove zum Beispiel, der setzt sich für mehr Regulierung des Tourismus ein und hat dem Weltspiegel das hier gesagt.
Wir leben mittlerweile in einem Reservat. Die Stadt wird noch voller. Das Erste wäre vor allem, die Hotelbetten zu reduzieren.
Und das alles können wir jetzt genauer sortieren. Unsere Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz ist jetzt in der Leitung. Hi.
Ja, hallo.
Also, wie wird das sein ab morgen? Läuft es dann wie im Zoo oder im Schwimmbad? Ticket kaufen, Drehkreuz und los geht's an der Rialtobrücke.
Also Drehkreuze habe ich noch keine gesehen. Ich war erst vor ein paar Tagen eben selber dort und es soll eben vor allem Stichprobenkontrollen geben. Das hat der Bürgermeister gesagt und auch andere. Also da wird wahrscheinlich auch am Anfang, so auch die Ankündigung, will man sehr offen sein. Man will eher darauf hinweisen, als dass man jetzt bestraft, weil natürlich sollen sich auch die Menschen, die Touristen erstmal dran gewöhnen. Also Drehkreuze momentan noch nicht.
Und Stichproben auf was? Also wo bekommt man dann die Tickets für die Stadt Venedig?
Genau, also grundsätzlich empfiehlt man, ist auch relativ einfach, ich habe es auch schon ausprobiert, man kann also über eine Seite eben sich einloggen und dann einen QR-Code, einen Barcode quasi runterladen. Also das Ticket schon vorher bestellen. Man muss da seinen Namen angeben, natürlich den Tag, an dem er nach Venedig reisen will. Und dann erhält man einen Barcode und den zeigt man dann eben vor.
Und was ist mit den Menschen, die jetzt zum Beispiel ihre Unterkunft, das Hotel, Ferienwohnung direkt im Zentrum gebucht haben?
Ja, also die Stadt Venedig hat vor allem die Tagestouristen im Blick und nur diese müssen diese 5 Euro bezahlen. Diejenigen, die übernachten, brauchen nichts bezahlen, aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig, die müssen sich trotzdem eben diesen Barcode besorgen, die müssen nichts bezahlen. Also sie müssen ausfüllen, in welchem Hotel sie wohnen oder die Adresse, also sei es eine Wohnung. Das wird dann auch organisiert und dann eben bekommen sie auch diesen Barcode. Muss natürlich mit dem Hotel abgesprochen werden, aber Übernachtungsgäste sind davon ausgenommen, wie auch viele andere, beispielsweise natürlich Menschen, die dort wohnen, logischerweise auch Studenten. Oder auch welche, die an Wettbewerben teilnehmen. Also da gibt es einige Ausnahmen.
Und kannst du uns das Problem noch ein bisschen genauer beschreiben? Ja. Also das haben sicherlich die meisten schon mal gehört, dass Venedig dieses Problem mit dem Tourismus hat, mit einfach zu vielen Menschen auf zu wenig Raum. Wie genau äußert sich diese Überforderung?
Ja, du hast es, glaube ich, auch in der Anmoderation schon erzählt. Man schiebt sich durch die kleinen engen Gassen. Ich habe es eben auch erst erlebt. Jetzt ist die Kunstbiennale auch dort. Es ist eine weltweit sehr, sehr wichtige eben Kunstausstellung. Ja, und da ist es mir oft passiert, dass ich nicht auf diese Wassertaxi, also aufs Vaporetto kam, musste 3, 4, 5 Mal warten, weil so viele Menschen da waren. Die Stadt ist ja nicht sehr, sehr groß und die Gassen sind sehr klein oft und einfach von der Quantität, von der Menge sind es viele. Die Tagestouristen, die man jetzt im Blick hat, die kommen oft in großen Gruppen, beispielsweise von den Kreuzfahrtschiffen, beispielsweise auch mit Bussen, kommen dann für einen Tag. Viele, so haben uns Geschäftsleute erzählt, auch Venezianer, haben ihr Wasser mit dabei, haben vielleicht auch ein Butterbrot dabei, also versorgen sich selbst. Das heißt, sie lassen wenig Geld da, auf das natürlich auch die Geschäfte angewiesen sind. Und dann sind sie wieder weg. Für diejenigen, die dort wohnen, und es sind viel, viel weniger geworden in den letzten 20 Jahren, ist es natürlich sehr schwer, auch ihr Leben zu leben, wenn so viele Menschen immer dort sind. Und dann eben noch dazu kommt, dass viele von ihnen eben auch wenig Geld da lassen, also der Tourismus, der so wichtig ist für Venedig, dann schadet das der Stadt, also dem Leben dort im Alltag. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass Venedig in der Lagune, dass dieses ganze System, dieses Ökosystem sehr fragil ist. Das heißt, die UNESCO beispielsweise, also die Organisation der UNO, sagt, dass Venedig gefährdet ist als Weltkulturerbe. Damit ist eben die Stadt ausgezeichnet, eben auch wegen der vielen Touristen.
Und was genau ist daran gefährlich? Also vieles, was du jetzt gerade beschrieben hast, da würde ich sagen, ja, okay, das klingt obermega nervig, aber was genau ist daran so gefährlich, jetzt eben auch für die Weltkulturerbestätte?
Gut, es ist natürlich schon so, dass die Stadt dann immer mehr zu einem Museum wird, also wo man dann eben nicht mehr leben kann. Viele Venezianer haben ihre Stadt verlassen, weil sie es sich auch nicht mehr leisten können natürlich. Also das hängt auch wieder mit den Wohnungen, Airbnb-Wohnungen, dass die Preise nach oben steigen. Das ist mal das eine. Und natürlich, wenn eine Stadt ein Museum wird, hat es ja nicht mehr diese Atmosphäre, für die man eigentlich dahin geht. Dann natürlich die Kreuzfahrtschiffe. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das hat man etwas abgemildert, dass die Kreuzfahrtschiffe, die großen, nicht mehr ganz reinfahren dürfen, sondern eben draußen halten müssen. Aber da ist effektiv so, dass das Wasser durch diesen schweren Wellenschlag, also dass das aufgewühlt wird. Und Venedig steht ja auf Hölzern sozusagen, die dadurch mehr belastet werden, poröser werden. Und gleichzeitig auch die Luftverschmutzung, auch durch die Kreuzfahrtschiffe und natürlich dann auch insgesamt Verkehr. Und durch diese Verschmutzung werden die Gebäude, diese historischen Palazzi, wie wir sie alle kennen und schätzen, werden einfach noch schneller und noch intensiver angegriffen, sodass also auch die Gebäude eben in Mitleidenschaft gezogen werden.
Und wie stehen die Menschen aus der Stadt selbst dazu, die Venezianer, die Venezianerinnen? Wir haben jetzt gerade am Wochenende ja diese größeren Proteste auf den Kanaren gesehen. Also dieses Problem, sich gegen dieses zu viel dann eben auch stark aufzulehnen, oder nicht das Problem, sondern das Thema. Jetzt ist in Venedig, sind die Menschen, die dort leben, ja schon krass in der Unterzahl.
Diskussion oder Streit gab es eigentlich in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren, weil das Problem ist schon lange bekannt. Man hat eben immer wieder diskutiert, gestritten. Dann kam ja Corona. Das war ja eine sehr, sehr schwere Zeit für Venedig. Da haben viele natürlich erkannt, oh, keine Touristen, unsere Lebensgrundlage fehlt, ne, weil ja so viele davon leben. Also ich habe jetzt mit mehreren Leuten dort gesprochen, auch mit einer, die in einem Hotel arbeitet. Und die hat gesagt, naja, es sind natürlich immer zwei Seiten. Einerseits freuen wir uns über Touristen, wir leben davon und wir wollen das auch und wir wollen ja auch unsere schöne Stadt zeigen. Auf der anderen Seite, hat sie gesagt, hängt das davon ab, wie die Touristen sich verhalten. Sie hat einfach gesagt, ja, wenn sie zum Beispiel einfache Regeln einhalten würden, beispielsweise nach rechts zu gehen oder nicht im Kanal zu baden, so, dann wäre es einfach mehr Respekt für die Stadt. Und ich glaube, das zeigt sich eben dann auch, diese, ja, warum auch die Stadt mit sich ringt oder viele Menschen mit sich ringen. Aber man hat eben gemerkt, okay, so geht's nicht weiter. Wir müssen jetzt etwas tun.
Sind die Tickets denn überhaupt limitiert? Also ist schon klar, ob sich darüber jetzt die Zahl der Touristinnen und Touristen überhaupt wird steuern lassen? Oder geht man davon aus, dass diese 5 Euro pro Tag, dass die dann einfach manchen zu viel sind? In Klammern, wenn ich mir Museumspreise teilweise angucke, sind die 5 Euro natürlich jetzt auch nicht unbedingt der absolute Showstopper.
Ja, und das haben auch viele gesagt, die wir gefragt haben. Also wir haben ganz viele gefragt, würden sie trotzdem kommen? Also jeder oder jeder hat euch gesagt, also 5 Euro sind nicht viel, da kommen wir trotzdem. Das ist aber momentan so, jedenfalls die Verantwortlichen sagen, ist nicht das Ziel. Man will jetzt erstmal feststellen, wie viele Touristen kommen wirklich. Also es ist jetzt als Testphase angedacht. Morgen eben der erste Tag, dann durchgehend mehrere Tage und dann an den Wochenenden. Und dann will man rausfinden, okay, wie viel sind es wirklich? Und wahrscheinlich wird das Ganze dann im nächsten Jahr kommen. So ist es jedenfalls angekündigt. Aber das ist zum Beispiel schon ein Kritikpunkt, dass viele sagen, ja, nur eine Gebühr verlangen. Ja, was bringt das? Es bringt nur Geld, aber sonst bringt es doch gar nichts. Man muss eben mehr diese Touristenströme lenken. Das wird auch den Verantwortlichen vorgeworfen. Wie gesagt, jetzt ist es erstmal eine Testphase.
Okay, das heißt aber auch, dass es mir also zumindest im Moment noch nicht passieren kann, dass ich als Touristin in Italien sage, ach, ich habe Bock, morgen mal nach Venedig zu fahren und dass die Tagestickets dann ausgebucht sind. Also das kann im Moment noch nicht passieren.
Momentan nicht, nein. Momentan nicht. Das ist natürlich dann langfristig, muss ja dann sowas erfolgen, weil wenn man weiß, an gewissen Tagen eben es sind viel, viel zu viele da, dann muss man es natürlich limitieren. Aber momentan, also in diesem Jahr, in dieser Phase eben nicht.
Okay, würdest du dir denn jetzt im Moment schon ein Urteil zutrauen, was das Ganze dann überhaupt bringen wird? Wir haben den Vorschlag eben ja auch gehört, einfach die Betten zu reduzieren.
Das ist natürlich eine Idee oder sagen auch viele. Da haben wir auch wieder das Problem mit den Wohnungen, was ja auch viele andere große Städte ja auch haben, dass die Wohnungen an Touristen vermietet werden für teures Geld und damit eben die Wohnungen für Einwohner fehlen beziehungsweise zu teuer sind, man sich die Mieten nicht leisten kann. Das ist das eine. Das ist sicher ein großes Problem. Das andere ist aber, ob man dann wirklich sich durchringt und sagt, okay, wir wollen wirklich wenige Touristen, beziehungsweise nur bestimmte Touristen. Also beispielsweise hat man jetzt schon beschlossen, dass größere Gruppen, meinetwegen mit 50 Leuten, dass die nicht mehr nach Venedig kommen dürfen oder sie werden limitiert. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man will noch mehr darauf achten, dass die Gruppen eben weitergehen an Brücken. Also jeder vielleicht, wer in Venedig schon mal war, kennt ja das, wie schmal eben die Gassen sind und auch die Brücken. Also man muss ja drüber und wenn da ganz, ganz viele Leute, eine Gruppe zusammensteht, kommt man nicht vorbei. Also da will man noch mehr drauf achten und man will auch, dass im Zentrum, dass die Gruppen nicht mehr mit Lautsprechern geführt werden, also dass man auch nicht diese Lärmbelästigung hat. Also es gibt schon, sagen wir mal, verschiedene Ideen noch, aber es wird auch in der Stadt selber gerungen haben. Also es gibt viel Kritik. Ich glaube, man schaut jetzt erstmal, okay, wie viel kommen wirklich, wie funktioniert das? Man ist einen ersten Schritt gegangen und dann wird man sehen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die UNESCO, also die Venedig von dieser Liste nehmen wollte, Weltkulturerbe, dass das natürlich ein entscheidender Punkt war, dass Venedig das überhaupt macht. Das wird zwar immer wieder verleugnet, aber das ist ganz klar ein ganz wichtiges Argument, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir müssen jetzt etwas tun.
So, ich schnappe mir jetzt mein Fotoalbum. Danke, Elisabeth, dass du uns das genau erklären konntest, was da jetzt los ist in Venedig ab morgen. Ich lasse noch ganz kurz den Hinweis da, dass Venedig übrigens auch wunderbar und fantastisch mit dem Nachtzug zu erreichen ist, wenn man eines der raren Tickets ergattert. Vielen Dank, Elisabeth, nach Rom.
Gerne.
Und das war der Tag für heute, den 24. April 2024. Nicht erschrecken, in 8 Monaten ist schon wieder Weihnachten. Bastian Rudde war heute mit im Team. Lob, Kritik, Fragen, Anregungen wie immer super gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Dankeschön fürs Hören für heute. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.